Ein bekanntes Wort, das wir über diese Tage stellen wollen, und zwar die bekannten Verse aus dem Philipperbrief Kapitel 3, wo Paulus sagt, dass er nur diesen einen großen Wunsch hat, ihn zu erkennen, den Herrn Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung. Ich denke, wir kennen alle die Lebensgeschichte des Apostels Paulus. Und wir wissen auch, dass es einen Zeitabschnitt in seinem Leben gegeben hat, wo es einen solchen Wunsch bei ihm nicht gegeben hat. Im Gegenteil. Er war von einem furchtbaren Hass erfüllt gegen die Gläubigen, besser gesagt, gegen die Jesusgläubigen Juden. Und er war damit auch mit einem furchtbaren Hass erfüllt gegen den Herrn Jesus. Aber wir wissen, dass eine ganz gewaltige Wende kam, als er den Herrn Jesus auf dem Wege nach Damaskus kennenlernen durfte. Und von da an gab es eigentlich nichts Größeres, nichts Höheres und auch nichts Schöneres für den Apostel Paulus als die Person des Herrn Jesus. Und so der Gnade schenkt, wollen wir uns in diesen Tagen auch etwas mit dieser Person beschäftigen, der wir ja letztlich alles zu verdanken haben. Und wenn wir zu Beginn dieser Stunde an den Dank erinnert worden sind, dann wissen wir, dass diese Dankbarkeit, überhaupt dieser Dank, eigentlich logisch oder selbstverständlich sein müsste bei allen, die den Herrn Jesus kennengelernt haben. Darum sagt auch Paulus dieses schöne, bedeutungsvolle Wort im Korintherbrief, Gott aber sei Dank für diese unaussprechliche Gabe. Nun, wir haben diese Zusammenkünfte etwas aufgegliedert und wollen uns an heute Nachmittag, dann ab morgen Abend, jedes Mal mit einer besonderen Seite unseres Herrn beschäftigen. Und heute wollen wir das Thema vor uns stellen, der Jesus als der Sohn Davids. Jeder, der etwas in der Bibel bewandert ist, der weiß, dass wir diesen Ausdruck oder diesen Titel ja bekanntlich sehr oft finden. Ich erinnere an die Evangelien, wo viele den Herrn Jesus unter diesem Namen angerufen und auch angesprochen haben. Denken wir an jene Blinden, wenn sie riefen, Sohn Davids, erbarme dich unser. Wir dürfen von daher annehmen und mit Bestimmtheit sagen, dass diese Menschen damals, vor allen Dingen in Israel, um die große, besondere Bedeutung des Herrn Jesus als Sohn Davids wussten. Und wie sie zu dieser Kenntnis oder Erkenntnis kamen, damit wollen wir uns heute Nachmittag etwas beschäftigen. Einleitend möchte ich dazu einen Abschnitt lesen aus dem ersten Buch der Chroniker, Kapitel 17. Wir haben hier eine sehr bedeutungsvolle Begebenheit in der Lebensgeschichte Davids. Diese Begebenheit wird dann noch einmal berichtet, und zwar auch im zweiten Buche Samuel. Wir lesen aus 1. Chroniker 17, und es geschah, als David in seinem Hause war, da sprach David zu Nathan, dem Propheten, siehe, ich wohne in einem Hause von Zedern, und die Lade des Bundes des Herrn wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zu David, tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Und es geschah in selbiger Nacht, da geschah das Wort Gottes zu Nathan also. Gehe hin und sprich zu David, meinem Knecht. So spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung machen, denn ich habe nicht in einem Hause gewohnt von dem Tage an, da ich Israel herausgeführt habe, bis auf diesen Tag, sondern ich wanderte von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung. Wo immer ich wanderte unter ganz Israel, habe ich zu einem der Richter Israel, dem ich geboten, mein Volk zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus von Zedern gebaut? Und nun sollst du also zu meinem Knechte David sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe dich von der Trift genommen, hinter dem Kleinvieh weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet, und ich habe dir einen Namen gemacht, gleich den Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich werde einen Ort setzen für mein Volk Israel und werde es pflanzen, dass es an seiner Stätte wohne und nicht mehr beunruhigt werde. Und die Söhne der Ungerechtigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. Und ich tue dir kund, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage voll sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und werde sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, und ich will ihn mit meiner Güte nicht weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Hause und in meinem Königreich auf ewig, und sein Thron soll fest sein auf ewig. Soweit zunächst Gottes Wort. Meine Lieben, ich sagte schon, wir werden hier an dieser Stelle an eine sehr bedeutungsvolle Begebenheit in der Lebensgeschichte Davids erinnert. Persönlich möchte ich sogar sagen, dass wir hier eigentlich die wichtigste und die bedeutendste Entscheidung im Leben des Königs Davids haben. Ich denke, wir kennen alle, die wir etwas die Bibel kennen, auch die Lebensgeschichte Davids. Wir wissen, dass David ein Mann war, der mit ganzer Herzenshingabe auf der Seite Gottes gestanden hat. Ein Mann, der wirklich bemüht war, so einen Weg des Glaubens zu gehen und das sehr oft auch so ganz bewusst unter Beweis gestellt hat. Und Gott hat diesen Mann in einzigartiger Weise geführt und auch gesegnet. Schon in jungen Jahren wurde er gleichsam erwählt zum König über Israel. Aber wir wissen, dass der Weg zum Thron versperrt war und dass David einen sehr, sehr schweren, furchtbaren Leidensweg zurücklegen musste. Verfolgt von Saul, später sogar von seinem eigenen Sohne, ist David, ohne dass er sich vielleicht dessen bewusst war, eigentlich ein Vorbild geworden für den, der einmal aus seiner Nachkommenschaft kommen sollte, der Christus. Und gerade hier in dieser Stelle werden wir daran erinnert, dass Gott einem David diese gewaltige, weitreichende Verheißung gegeben hat. David hatte alle Feinde besiegt und jetzt hatte er den aufrichtigen Wunsch, Gott ein Haus zu bauen. An sich schon sehr lobenswert, dass David nicht nur mit sich beschäftigt war, sondern auch sich Gedanken machte, wie kann ich das Herz Gottes erfreuen? Und ich denke, liebe Geschwister, das ist eine Frage, die uns eigentlich auch alle berühren sollte. Ich sage noch einmal, wir haben am Anfang etwas gehört vom Dank, von der Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit kann letztlich nicht nur darin bestehen, dass man das in einem Liede zum Ausdruck bringt oder dass man das in Worten ausspricht. Wahre Dankbarkeit wird immer versuchen, das auch wirklich zur Tat werden zu lassen. Und von daher ist David tatsächlich ein sehr schönes Vorbild geworden, der es nicht allein bei diesen dankbaren Worten bewenden ließ, sondern der sich Gedanken machte, wie kann ich das Herz Gottes erfreuen? Wie kann ich meine Dankbarkeit ihm gegenüber zum Ausdruck bringen? Und dabei kam ihm einfach der Gedanke, ich will Gott ein Haus bauen. Ich wohne in einem schönen Palast und Gott wohnt unter Teppichen. Und dann fasste er den Entschluss, Gott ein Haus zu bauen. Er verständigte den Prophet Nathan. Und Nathan, so darf man wohl sagen, war zunächst einmal ganz begeistert. Er war ganz angetan von diesem Wunsch, von diesem Begehren eines Davids, ein Haus Gottes zu bauen. Und von daher können wir es sehr wohl verstehen, dass Nathan ihn ermunterte in diesem Sinne und sagte, ich sag's mit eigenen Worten, David, Gott ist mit dir. Fang nur an. Aber noch in der gleichen Nacht wurde Nathan belehrt von Seiten Gottes. Er musste sofort zu David gehen und ihm mitteilen, Gott will wohl ein Haus, aber ein Haus, das ein anderer bauen soll, du nicht. Merken wir, diese Stelle ist von besonderer Bedeutung. Hier hat sich sogar ein Prophet geirrt. Wir merken also, wenn ein Prophet sich von seinen Empfindungen und Gefühlen leiten lässt, dann steht es nicht immer in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Und dahin können auch wir in unserem Glaubensleben kommen, dass wir uns nicht nur vom Heiligen Geist leiten lassen, sondern auch von unseren Empfindungen, von unseren Gefühlen. Und wir stehen dann alle in der Gefahr, einen Fehler zu machen. Aber ich denke, Gott sah das Herz an, das Herz Davids. Und das war entscheidend für das, was jetzt ein Nathan zu David sagen musste. Und auch heute beurteilt Gott unsere Regungen und Empfindungen des Herzens. Und es ist wunderbar zu sehen, wie Nathan dann einem David einzigartige Verheißungen gibt. Er musste ihm sagen, David, das Haus sollst du nicht bauen. Dafür hat Gott einen anderen ausersehen. Aber weil das dein Wunsch war, mir ein Haus zu bauen, deshalb werde ich dir jetzt ein Haus bauen. Und zwar ein ewiges, ein bleibendes Haus. Wobei im letzteren Sinne das Wort Haus auch so viel bedeutet wie Geschlecht. Mit anderen Worten, von jetzt an hat dein Haus, dein Geschlecht eine ewig bleibende Bedeutung. Und Gott gab einem David weitgehende Verheißungen und Zusagen, dass aus seiner Nachkommenschaft einmal der kommen würde, der eigentlich schon unmittelbar nach dem Sündenfall verheißen worden war, und zwar der Same des Weibes. der nach göttlicher Zusage der Schlange, das heißt Satan, einmal den Kopf zermalmen würde. Und nun bindet Gott sich gleichsam an das Haus Davids und sagt: David, aus deinem Geschlecht, aus deiner Nachkommenschaft wird dieser Messias, dieser Christus, dieser große Heiland der Welt kommen. Und damit ruht gleichsam auf dem Hause Davids eine ganz besondere Verheißung. Und dieses Haus war in ganz besonderer Weise damit gesegnet. Wenn wir einige andere Stellen noch hinzunehmen, und es gibt einige Stellen, und zwar in den Psalmen, dann wird an dieser Stelle mitgeteilt, dass diese Verheißung, die damals Gott gegeben hat oder geben ließ, mit einem Eidschwur sogar bestätigt worden ist. Diese Aussage wird in den Psalmen einige Male bezeugt. Ich erinnere nur an Psalm 132. Es ist ein Psalm, den David damals geschrieben hat. Und da heißt es in Vers 11, Gott hat dem David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Ebenso finden wir diese Aussage später in Psalm 89. Auch da wird darauf hingewiesen, dass Gott mit einem Eidschwur eingetreten ist. Dieser Psalm ist nicht von David, sondern es heißt in der Überschrift, ein Psalm von Ethan, dem Israchiter. Dieser Ethan gehörte zu den weisesten Leuten jener Zeit. Wir finden Hinweise darauf auch im Buch der Chroniker. Zum Beispiel wird im Blick auf Salomo gesagt, dass seine Weisheit größer war als die Weisheit der Männer des Ostens und der Weisheit eines Ethan. Aber dieser Ethan sprach durch den Heiligen Geist inspiriert von dieser göttlichen Verheißung. Es heißt in diesem Psalm, in Psalm 89, Vers 3, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David, meinem Knecht, geschworen, bis in Ewigkeit will ich bestellen deinen Samen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Wenn wir uns einmal die Mühe machen, so die göttlichen Verheißungen etwas näher zu betrachten, die in der Heiligen Schrift, vor allen Dingen im Alten Testament stehen, dann werden wir feststellen können, dass es ganz besondere Verheißungen waren, die mit einem Eidschwur bestätigt wurden. Nicht alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, wurden mit einem Eid bestätigt. Aber es gibt viele Aussagen und Verheißungen, die Gott mit einem Eidschwur noch einmal ganz besonders bestätigt und bezeugt hat. Ich erinnere an 1. Mose 22, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Auch diese Verheißung wurde mit einem Eidschwur bezeugt. Und Paulus kommt später darauf zu sprechen, und zwar im Galaterbrief, wenn er sagt, Gott spricht nicht hier im Blick auf den Samen in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl. Wobei zweifellos Christus zu verstehen ist. In ihm sollen einmal gesegnet werden alle Nationen der Erde. Auch diese Verheißung, die David gegeben wurde, wurde mit einem Eidschwur bezeugt. Später kommt der Schreiber des Hebräerbriefes. gerade auf diese überaus wichtige Feststellung zu sprechen. Wenn er sagt, so dass wir durch zwei unveränderliche Dinge einen starken Trost hätten. Meine Lieben, an sich ist es nicht nötig oder wäre es nicht nötig gewesen, dass Gott seine Verheißungen mit einem Eidschwur bestätigt. Denn gerade der Hebräerbrief bezeugt das und andere Stellen unterstreichen das, dass es unmöglich ist, dass Gott lügen kann. Von daher ist gewiss die Frage berechtigt, warum, wenn Gott nicht lügen kann, ist er dennoch bemüht, bestimmte Aussagen sogar noch unter einen Eidschwur zu stellen. Ich denke, wenn Gott das getan hat, dann nur, weil er uns kannte. Und ich möchte sagen, weil er uns besser kannte, als wie wir uns selbst kennen. Denn wenn wir einmal ehrlich sind, wie oft machen wir hinter göttliche Verheißungen sofort ein Fragezeichen? Wie oft gebrauchen wir diese Worte, wenn, aber, und dadurch werten wir göttliche Verheißungen oft ab, ohne uns dessen bewusst zu sein. Wenn aber Gott bestimmte Verheißungen noch einmal mit einem Eidschwur bestätigt, dann will er damit sagen, ich hafte für die Richtigkeit dieser Aussage. Und da Gott bei keinem Größeren und Höheren schwören kann als bei sich selbst, denn es gibt keinen Größeren, haftet er tatsächlich mit seiner eigenen Person. Gott schwört bei sich selbst. Und das bedeutet mit anderen Worten, wenn diese Verheißung nicht stimmt, hört Gott auf, Gott zu sein. Merken wir, wie weit Gott tatsächlich in seiner Beweisführung gegangen ist, dass er mit seiner eigenen Person und Existenz für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit seiner Aussage haftet. Also Gott erklärt sich tatsächlich bereit, nicht mehr Gott zu sein, wenn dieses Wort nicht stimmt. Mein Lieben, gibt es eigentlich eine größere Sicherheit und eine größere Zuverlässigkeit als ein solcher Eidschwur Gottes? Man merkt das auch sehr deutlich bei David. Dieser Psalm 132 ist nicht der einzige Psalm, in dem David von den Verheißungen Gottes spricht. Es sind viele Psalmen, die alle von dieser Zusage reden. Ich erinnere an Psalm 110, der ja bekanntlich auch ein ganz bedeutungsvoller Messias-Psalm ist, der ja mit den bekannten Worten beginnt, der Herr sprach zu meinem Herr. Und damit kommt er auf die besondere Stellung zu sprechen, die später einmal sein Sohn einnehmen würde. Sein Sohn, das hatte David schon klar erkannt, wird auch mein Herr sein. Und wir wissen, dass der Jesus später die Schriftgelehrten und Pharisäer einmal fragte, wie kommt das? Man hatte ihn ja versucht mit so manchen Fragen und dann stellte er die Gegenfrage, wie kommt das, dass David seinen Sohn auch seinen Herrn nennt. Normalerweise war das gar nicht möglich. Denn wir wissen aus der Geschichte Israels, dass die Söhne nicht größer waren wie die Väter. Die Patriarchen hatten immer eine höhere Stellung. Mit größter Ehrfurcht sprach zum Beispiel Jakob von seinem Vater Abraham. Und wie kam es, dass David im Blick auf seinen kommenden Sohn von seinem Herrn sprach? Ich denke, das ist gar nicht so schwer verständlich für uns. weil wir wissen, dass dieser Sohn Davids, der später kam, der Sohn Gottes war. Mein Lieben, auch David hatte das sogar schon niedergeschrieben. Und wir dürfen die tiefe Erkenntnis, die gerade diese Propheten des alten Bundes hatten, nicht unterschätzen. Denn schon David sprach von dem Messias als dem Sohne Gottes. Wir sehen also, da war schon eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis, die wir sogar schon bei Abraham finden. Denn Abraham, so sagte der Jesus den Juden, frohlockte, er freute sich, weil er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn. Abraham sah schon gleichsam seinen Sohn, der gleichzeitig auch sein Herr war. Und darum können wir es sehr wohl verstehen, dass das Neue Testament mit diesen bedeutungsvollen Worten beginnt. Matthäus Kapitel 1, Buch des Geschlechtes des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Lieben, damit beginnt eigentlich das Neue Testament. Und wenn Matthäus diese Worte an den Anfang gestellt hat, dann zweifellos auch darum, um mit dieser Aussage zu beweisen oder zu unterstreichen: Seht den, den ich euch jetzt vorstellen will, den Herrn Jesus. Das ist der, von dem die Propheten im Alten Testament geredet haben. Gerade Matthäus legt darauf ungeheuren Wert, das besonders herauszustellen, was die Propheten im Alten Testament vorhergesagt haben. Im Matthäusevangelium finden wir über 70 Hinweise auf alttestamentliche Stellen. Und immer wieder ist er bemüht, das herauszustellen, wie es durch den Propheten oder durch die Propheten vorhergesagt worden ist. Und dazu gehört auch diese Verheißung, die Gott einem David gegeben hat. Aus deiner Nachkommenschaft. Da wird einmal der kommen, der ein ewig bleibendes, unveränderliches, unübertragbares Königtum besitzen wird. Das war die Verheißung, die damals David gegeben worden ist. Von daher ist es auch nur zu verständlich, dass man in Israel immer wieder gerade die Nachkommenschaft eines Davids besonders betrachtet hat. Einfach in der Erwartung ist das dieser verheißene Messias. Als Salomo dann die Regierung übernahm und aus den Söhnen Davids wurde nur er erwählt, da hat es tatsächlich zunächst den Eindruck. Denn es hat in der Geschichte Israels keine Zeit mehr gegeben, wo Israel eine solche Herrlichkeit offenbarte, wie in den Tagen Salomos. David hatte viele besiegt und in den Tagen Salomos erreichte die Herrlichkeit und der Reichtum ein bis dahin ungeahntes Ausmaß. Das hat sich übrigens auch nie mehr wiederholt. Ebenso war er der weiseste Mann, der alle an Weisheit übertraf. Wir wissen von einer Königin, die von Äthiopien kam, um diese Weisheit eines Salomo zu hören. Und sie war ganz überwältigt. Nicht die Hälfte, sagt man. Hat man mir gesagt, von dem, was ich jetzt hier bei diesem Manne erlebe. Aber Salomo war auch noch nicht dieser verheißene Messias. Denn genau das, was Gott schon damals in der Wüste warnend im Blick auf die Könige gesagt hatte, wurde bei Salomo Wirklichkeit. Bei ihm mehrte sich der Reichtum, Bei ihm mehrten sich die Pferde und bei ihm mehrten sich die Frauen. Und das führte zu diesem traurigen Ende, dass dieser Mann sich verleiten ließ, auch den Göttern, den Götzen seiner Frauen zu dienen. Ein ganz, ganz trauriger Abgang. In seiner Regierungszeit wurde gleichsam auch schon der Grundstein gelegt für die traurige Trennung, die dann nach seinem Tode Wirklichkeit wurde. 10 Stämme lösten sich, sie bildeten dann das Königreich Israel und nur 2 Stämme, Juda und Benjamin, blieben als Königreich Juda übrig. Bei Israel finden wir dann schon sehr bald, wie sie einen ganz, ganz traurigen Weg gingen, der immer weiter wegführte, während man im Königreich Juda bemüht war, doch den Gottesdienst und die Anbetung Gottes aufrecht zu erhalten. Aber leider gab es auch im Königreich Juda aus der Nachkommenschaft Davids so manche, die nicht bereit waren, in den Fußstapfen ihres Vaters Davids zu wandeln. Es gab Situationen, wo es auch im Königreich Juda überaus traurig aussah. Und wir finden gerade dann in der Geschichte Israels so manche wichtige Hinweise. So lesen wir zum Beispiel, dass in den Tagen Abiam war ein Enkel Salomo, auch dieser Tiefststand erreicht worden war. Aber in 1. Könige 15, Vers 3 heißt es dann, aber dennoch ließ er seinen Sohn nach ihm aufstehen, weil Gott David die Zusage gegeben hat. Sehr oft finden wir diese Aussage, dass Gott in solch schwierigen Situationen sich auf die Aussage beruft, die er David gegeben hat, und gleichsam diesen Königen und dem Volke Juda sagt, weil ich David geschworen habe, deshalb und nur deshalb bleibt ihr am Leben. Nur deshalb erhalte ich das Haus Davids, weil damit diese ewig bleibenden, unveränderlichen Verheißungen verbunden sind. So war das auch später in den Tagen Jorams, aber Gott wollte das Haus Davids nicht verderben, weil es mit Verheißungen verbunden war. Ebenso später in den Tagen Hiskia. Hiskia lebte schon sehr nah am Ende. Wir wissen, wenige Generationen nach ihm kam es zu dem ganz gewaltigen Zusammenbruch im Königreich Juda. Hiskia wurde in eine ganz schwierige Situation gebracht. Der König von Assyrien belagerte Jerusalem. Und menschlich war es überhaupt keine Möglichkeit, dieser Übermacht zu begegnen oder Widerstand zu leisten. Man hatte sich nach Jerusalem zurückgezogen und nun wurde Hiskia verhöhnt von diesem König von Assyrien. Und dann ging ein Hiskia in die Gegenwart Gottes. Und dann wurde ihm die wunderbare Verheißung gegeben, dass der König von Assyrien nicht hineinkommen wird. Und auch da finden wir die wunderbare Zusage wegen meines Knechtes David. Meine Lieben, merken wir, wie sich hier der Segen auswirkt. Der Segen eines treuen Gottesknechtes. Über Jahrhunderte hinweg steht Gott zu den Zusagen und Verheißungen. Wir wissen, dass Hiskia zu diesen treuen Männern gehört. Ich sagte schon, unter seiner Regierung erlebte das Volk dann eine ganz gewaltige Erweckung. aber es wurde schon dunkel. Israel, die 10 Stämme, waren schon in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Es war nur noch ein ganz, ganz kleiner Überrest da. Politisch, so würden wir heute sagen, hatte dieser Überrest damals in Juda überhaupt keine Bedeutung mehr. Politisch, man könnte sagen, völlig bedeutungslos. Da war Ägypten, da war Assyrien, da waren diese gewaltigen Weltmächte und da dieses kleine, bescheidene Häuflein in Jerusalem. Und doch in den Tagen Hiskia lebte der Prophet Jesaja. Wir wissen, dass damit eigentlich die Zeit der Propheten begann. Und ich denke, wir kennen alle eine der gewaltigsten und der bedeutendsten Verheißungen, die wir überhaupt in den prophetischen Büchern finden. Und zwar im Propheten Jesaja, Kapitel 9. Man hat diesen Vers oder diese Verse ja auch sehr oft, wie man sagt, so als die Weihnachtsbotschaft bezeichnet. Aber es ist hier wirklich ein gewaltiges Zeugnis, was wir an dieser Stelle finden. Ich sage noch einmal, menschlich sah alles so trostlos aus. Und dann wird der Prophet Jesaja beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben. Ich denke, viele von uns kennen sie. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Friedefürst. Hier wird zweifellos auf das hingewiesen, was dann später, rund 500 Jahre später, Wirklichkeit wurde. Ein Kind ist uns geboren. Da sind die Hirten auf dem Felde, in jener denkwürdigen Nacht, nichts ahnend, sind sie dort versammelt bei der Herde, und dann sehen sie plötzlich eine einzigartige Vision, Engel, und sie hören eine Engelbotschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Das, worauf sie schon so lange gewartet hat. Heute ist er geboren. Macht euch auf, geht nach Bethlehem. Und das ist das Zeichen. Ihr werdet ein Kindlein finden, das in Windeln gewickelt ist. Meine Lieben, die Hirten gingen. Sie hörten das nicht nur. Sie gingen tatsächlich in dieser Nacht nach Bethlehem und fanden genau das, was dieser Engel ihm gesagt hatte. In einer Krippe lag ein Kind. Mein Leben rein äußerlich, wohl kaum zu unterscheiden von den anderen Kindern, die damals und heute geboren werden. Mein Leben, das ist großer Irrtum. Wenn manche meinen, das Kind in der Krippe hätte damals mit einem Heiligenschein dort gelegen. Da war kein Heiligenschein. Das war genauso ein Kind, wie heute ein Kind geboren wird. Und ich denke, damit stehen wir an dem einzigartigen, unbegreiflichen Wunder der Geschichte überhaupt. Gott wird Mensch. Und wie sagt es später ein Apostel Paulus, der sich mit diesem Geheimnis so in ganz besonderer Weise beschäftigt hat? Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Denn das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Aber meine Lieben, mit dieser Aussage, hier in Jesaja 9 ist die Verheißung noch nicht beendet. Und da liegt oft der große Fehler. Meine Lieben, wir lesen heute diesen Vers und hören hier auf. Aber der geht weiter. Und ich denke, man muss auch die nächsten Verse lesen, die hier Jesaja damals ausgesprochen und niedergeschrieben hat. Da heißt es in Vers 7, die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben, auf dem Throne Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Merken, hier wird nicht nur davon geredet, dass ein Kind geboren werden soll. Hier wird auch davon geredet, dass einmal die Herrschaft auf seinen Schultern ruhen wird. Das Letztere ist noch zukünftig. Das Kind ist geboren und er wurde verworfen. Er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. Aber der Sohn Davids hat Verheißungen. Er soll einmal auf dem Thron Davids sitzen. Und ich denke, wir kennen alle die Geschichte der Ankündigung seiner Geburt im Lukas-Evangelium. Und wenn Maria unterrichtet wird, dass sie einen Sohn haben würde und sie ganz erstaunt ist, dann wird das genauso gesagt. Er wird einmal auf dem Thron seines Vaters Davids sitzen. Merken wir, Gottes Verheißungen sind zum Teil in Erfüllung gegangen. Aber manches wartet noch auf eine Erfüllung. Und gerade die Davids Verheißung, die wir durch das ganze Alte Testament hindurch verfolgen können, nimmt dabei einen ganz besonderen Stellenwert ein. Einige Zeit später, rund 100 Jahre später nach Jesaja, in den Tagen Josia, da lebt Jeremia. Und wir wissen, in den Tagen Jeremias kam der gewaltige Zusammenbruch. Juda wird in die babylonische Gefangenschaft geführt. Aber auch ein Jeremia redet von den wunderbaren Verheißungen, die Gott dem Volke gegeben hat. So spricht er zum Beispiel in Jeremia Kapitel 17, Vers 25, von diesen Verheißungen, da heißt es, so werden durch die Tore dieser Stadt Könige und Fürste einziehen, welche auf dem Thron Davids sitzen. Hier wird wieder Bezug genommen auf die wunderbare Verheißung oder Jeremia 23. Auch da wird von den wunderbaren Zusagen geredet. Da heißt es, Jesaja 23, Vers 5, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Nun, wir wissen, dass die Nachkommen eines Josia leider nicht den Weg der Gerechtigkeit gingen. Das heißt von ihnen, sie taten das, was nicht recht war in den Augen Gottes. So lesen wir zum Beispiel von Jekonja, dem Sohne Josias, dass er nicht in den Fußstapfen und in den Wegen seines Vaters Davids wandelte. Und da finden wir in Jeremia 22 eine ganz, ganz bedeutende Stelle. Diese Stelle möchte ich einmal lesen, weil sich das tatsächlich in der Geschichte verwirklicht hat. Ich sagte schon, die Nachkommen Josias, seine Söhne lebten nicht nach den Gedanken Gottes. Und da muss der Prophet Jeremia über einen dieser Nachkommen sagen, und zwar wird er hier Konja oder Joachim genannt, dass über ihn gesagt wird, so spricht der Herr, schreibe diesen Mann als kinderlos, als Mann auf, der kein Gedeihen hat in seinen Tagen, denn von seinem Samen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitzt und fortan über Juda herrsche. Meine Lieben, tatsächlich hat es aus dieser Linie von Joachim, von Josia keinen Nachfolger mehr gegeben. Die Söhne Josias waren die letzten, die damals in Juda regiert haben. Wir wissen, dass sie gefangen genommen wurden und an seine Stelle wurde ihr Onkel Zedekia berufen. Aber wir wissen auch, Zedekia war ein sehr gottloser Mann. Und von ihm sagt später der Prophet Hesekiel etwas. Er wurde gewarnt durch den Propheten Jeremia, aber er schlug alle Warnungen gleichsam in den Wind, zum Teil aus Menschenfurcht. Und dann musste Hiskia über diesen Mann etwas sagen und damit ein ganz erschütterndes Urteil sprechen. Und das finden wir in den letzten Versen oder im letzten Abschnitt von Hesekiel, Kapitel 21. Da wird er als der gesetzlose Fürst in Israel bezeichnet. Und dann heißt es, so spricht der Herr, der Heerscharen, hinweg mit dem Kopfbund, fort mit der Krone. Dies wird nicht mehr sein. Das Niedrige wird erhöht und das Hohe erniedrigt. Umgestürzt will ich es machen. Und dies wird nicht mehr sein, bis der kommt, welchem das Recht gehört. Dem werde ich's geben. Meine Lieben, tatsächlich hat es mit dem Tode Zedekias keinen mehr gegeben aus der Nachkommenschaft Davids, der auf dem Thron Israels gesessen hat. Wenn wir weiterschauen in die Tage des Herrn Jesus, dann gab es zum Beispiel einen König Herodes, aber er kam nicht aus der Linie Davids. Er war ein Edomiter, aber keiner aus dem Hause Davids. Und damit bewahrheitet sich die Verheißung Hiskias. Aus diesem Geschlecht kommt keiner mehr auf den Thron, bis dass der kommt, dem das Recht gehören wird. Dem werde ich es geben. Und meine Lieben, rund 400 Jahre später kam der, dem das Recht gehören sollte. Aber wie wurde er aufgenommen? Er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Meine Lieben, ist das nicht erschütternd? Da kam der Jesus gleichsam in sein Volk, in sein irdisches Volk, und sie nahmen ihn nicht auf. Und was ist das Letzte, was man gleichsam im Blick auf den Herrn Jesus sagte? Und da müssen wir an die Leidensgeschichte des Herrn denken, wo Pilatus ihn verhört und dann immer wieder sagen und bezeugen muss, ich finde tatsächlich keine Schuld an ihm. 7-mal wiederholt er diese Aussage, aber er wird vom Volke gezwungen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Gib uns den Barabbas. Und dann gleichsam ironisch. Man könnte sagen, wie eine Ironie, sagt dann ein Pilatus, euren König soll ich kreuzigen? Und dann kommt eigentlich das Furchtbare. Dass die Juden in diesem Augenblick sagen, wir haben keinen König. Wir haben nur einen Kaiser. Meine Lieben, das ist die Situation bis zur heutigen Stunde. Wir haben keinen König. Wir haben nur einen Kaiser, einen Cäsar. Und wie viel haben sie gelitten unter diesem Kaiser? Meine Lieben, wie furchtbar war der Leidensweg dieses Volkes bis heute. Warum? Weil sie ihn nicht wollten. Weil sie ihn einfach nicht aufnahmen. Meine Lieben, wir wollen nicht die Haltung des Volkes Israel hier so verurteilen. Sie sollte aber zu einer gewissen Warnung dienen für uns alle. Denn diese Frage, die damals an die Juden gerichtet wurde, richtet sich heute an uns. Was soll ich mit Jesus tun? Das ist die Frage, die der Heilige Geist uns stellt. Was willst du mit Jesus tun? Da gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder Annahme oder Ablehnung. Entweder Aufnahme oder Verachtung. Denn wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Da kann man nicht neutral bleiben. Da kann man nicht etwas fromm sein und in Wirklichkeit doch nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das geht nicht. Da müssen wir uns schon entscheiden. Da müssen wir ein ganz klares, bewusstes Ja sagen zu dem Herrn Jesus. Und bereit sein, auch einen Weg mit ihm zu gehen, der, wie wir wissen, heute nicht so einfach ist. Denn er ist der Verworfene. So wie David damals verworfen wurde, so ist auch der Jesus der Verworfene. Aber welch ein wunderbares Bild, wenn wir David sehen, umgeben von einigen wenigen Treuen. Meine Lieben, welch eine Ermunterung muss das für David damals gewesen sein, als er so von Saul gejagt wurde, und dann gab es einige wenige, die mit ihm gingen. Ich denke da immer an einen Isai, dem David sagte, gestern bist du gekommen und heute willst du mit mir gehen. Als er auf der Flucht war vor seinem Sohne Absalom, heute willst du mit mir so die Schmach und die Schwierigkeit und die Leiden teilen. Und dann kommt eines der schönsten Zeugnisse, was wir wohl im Alten Testament finden, über die Lippen eines Isai. Es sei zum Tode oder zum Leben, wo mein Herr der König ist, da will auch sein Knecht sein. Merken wir, er stellt den Tod vor das Leben. Er hat im Stillen damit gerechnet, wir werden wahrscheinlich mit ihm sterben müssen. Aber er war so treu, so hingebungsvoll, dass er sich durch nichts und niemand beirren ließ, mit ihm zu gehen. Das möge der Herr uns allen schenken, dass wir bereit sind, mit dem verachteten Sohne Davids gemeinsam den Weg gehen. Ein Weg, der durch die Leiden zur Herrlichkeit führen wird. Denn genauso wie alle Verheißungen, die Gottes Wort sagt, in Erfüllung gegangen sind, so werden auch die in Erfüllung gehen, die noch nicht erfüllt sind. Denn es ist unmöglich, dass Gott lügen kann.